Krimi-Duett, der Podcast für Spannungsliteratur.
Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von eurem Podcast für Thriller, Krimis und Co. Ich bin Caroline Frey und schreibe leidenschaftlich gern Spannendes. Davon könnt ihr euch 2026 überzeugen. Da erscheint nämlich mein Debüt-Thriller, der dann auch in der Kultbuchhandlung Hammett in Berlin stehen wird. Und zwar bei meinem Co-Host. Hallo, Christian Koch.
Ich grüße dich natürlich, gerade wegen der netten Begrüßung doppelt und alle, die uns zuhören.
Ja, heute werden wir kurz über die Frankfurter Buchmesse sprechen, die ja ansteht, und vor allem aber über südost- und ostasiatische Kriminalliteratur. Und natürlich stellen wir euch auch unsere liebsten Neuerscheinungen im Oktober vor und verraten am Ende die drei Bücher, die für den Krimi-Duett-Buchclub im November zur Auswahl stehen. Alles, was irgendwie notierenswert ist, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Es kommt mir vor, als wäre die Leipziger Buchmesse erst gestern gewesen, aber es ist schon wieder ein halbes Jahr vergangen und die Frankfurter Buchmesse steht vor der Tür. Sie ist die bedeutendste Buchmesse der Welt und zog letztes Jahr 115.000 Fachbesucher und ebenso viele Privatbesucher an. Dieses Jahr findet sie vom 15. bis 19. Oktober statt. Ich bin allerdings nicht mit von der Partie, denn ich habe eine Deadline für meinen Thriller im Nacken und du wirst auch nicht da sein, oder Christian?
Das ist vollkommen richtig. Ich werde eigentlich wie jedes Jahr vorher nicht nach Frankfurt fahren. Ich war dort auch noch nie. Trotz vielen Jahren Interesse an Büchern oder auch an der Leipziger Buchmesse. Aber Frankfurt, muss ich auch sagen, hat mich wirklich nie gereizt.
Ich war ja letztes Jahr da. Es war auch sehr aufregend, sehr viel, auch nochmal echt eine Nummer größer als Leipzig. Es sind ja wirklich unzählige große, kleine Veranstaltungen, Lesungen, Talks, Aussteller aus über 90 Ländern dieses Jahr. Und es wird sicher für alle, die hingehen, wieder ein unvergessliches Event. Aber darüber haben wir ja auch schon in Folge 3 gesprochen, als die Leipziger Buchmesse Thema war. Es ist ja vor allem ein aufregendes Branchentreffen auch. Es werden dort internationale Geschäfte getätigt. Alles, was das Thema Lizenzen zum Beispiel angeht, das wird in Frankfurt gemacht, oder?
Ja. Also von allem, was ich weiß, ist Frankfurt immer schon die Messe für Big Business gewesen. Dort werden während der Messe oder auch natürlich, was weiß ich, in verschwiegenen Hotelzimmern, in dubiosen Bars Verträge geschlossen. Das ist sicherlich nochmal eine ganz andere Liga. Ich weiß, dass es dort auch um Lizenzen geht. Also wenn deutsche Verlage Lizenzen von Verlagen aus anderen Ländern kaufen, wenn sie Rechte an Büchern erwerben, sicherlich auch umgekehrt. Dass nämlich Verlage, die auf der Frankfurter Buchmesse sind, aus anderen Ländern vorher natürlich mit Terminen abgesprochen, nicht nur die Stände besuchen. Ich glaube, das macht kaum jemand, sondern Fachgespräche führen. Was habt ihr für uns? Was haben wir? Ich glaube, das ist von allem, was ich eben gehört habe, das ist Frankfurt. Das wird kaum in Leipzig passieren.
Ja, gerade wie du sagst, was das Internationale angeht. Also ich weiß ja, dass in Leipzig natürlich schon auch Buchverträge gemacht werden und dass es da auch schon Business gibt. Aber in Frankfurt ist das einfach alles nochmal wirklich internationaler, eine Nummer größer. Es gibt da natürlich, es ist sehr witzig, wie du es gerade gesagt hast, es ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert gewesen, dass es nicht nur in Restaurants und Hotels mehr. Also stellt man sich das ja auch immer vor. Ich meine, so ist es ja auch teilweise, ne? Man geht dann essen und so. Und es gibt ja auch dieses Literary Agency Center, ich glaube, so heißt das. Da war ich dann auch einmal kurz mit dabei letztes Jahr und da geht das wirklich, also die laufen da raus rein, die hunderte Menschen irgendwie gefühlt pro Minute. Es geht dazu wie im Bienenstock. Da ist Leipzig schon ein bisschen gemütlicher und Leipzig ist ja auch die Messe für die Leserschaft eigentlich, ne? Das kann man schon so sagen.
Ja, ich glaube auch, dass Leipzig sogar von dem, was ich von Leipzig kenne, da kann ich es beurteilen und was ich von Frankfurt gehört habe, dass Leipzig sogar auch die Messe mehr für den kleinen, mittleren Buchhandel ist. Natürlich kannst du auch als gewöhnlicher, mittelständischer Buchhändler nach Frankfurt fahren, wirst da viele interessante Sachen erleben. Aber mir haben eben Leute aus verschiedenen Verlagen gesagt, Frankfurt ist wirklich Business. Also du hast da Termine, die gehen im 3-, 4-, 5-Minuten-Takt. Das ist ja auch ein kostspieliges Vergnügen, mal eben einen Messestand, der vielleicht 40 Quadratmeter hat, in Frankfurt zu haben. Also ich schätze, das kommt einem Kleinwagen nahe, was die dort zahlen müssen. Und ich habe eben zum Beispiel auch von, weil mich das mal interessiert hat, gefragt, ich kenne das ja nur von Fotos, hey, wie sehen eigentlich eure Stände aus? Habt ihr da zum Beispiel auch eine Toilette oder habt ihr einen Mini-Raum, den ihr euch schaffen könnt, wenn ihr wirklich mal privat vertraut sprechen möchtet? Und das haben mir die großen Verlage bestätigt, wo die Stände ja auch eine gewisse Größe haben. Aber dieser mini-intime Raum ist dann halt vielleicht 5 Quadratmeter. Ne? Also das ist dann quasi wie ein Kasten mit einer Tür. Daran sieht man ja schon, das ist ja aus vielerlei Gründen einfach schnell getaktet. Und das ist einfach was, das reizt mich nicht. Das betrifft mich auch nicht, da bin ich ganz ehrlich. Aber ganz sicher ist natürlich auch, es gibt zum Beispiel auch Kunden, Kundinnen im Hemmet, die wirklich gerne nach Frankfurt fahren, weil sie da genau dieses Bienenschwarmsummen, dieses Vollgedränge mögen. Und dann kannst du ja sicherlich auch als gewöhnlich Lesende tolle Sachen entdecken oder ein Verlag bemerkt dein Interesse am Stand und drückt dir ein Buch so für lau in der Hand. Also die Faszination verstehe ich, aber es ist eben nicht meine. Und ich habe eben auch in Vorbereitung für diese Podcast-Folge gemerkt, dass ich mal wieder richtig Lust habe, im kommenden Frühjahr nach Leipzig zu fahren.
Oh ja, nach Leipzig fahre ich auf jeden Fall auch.
Wir können uns da treffen.
Ja, auf jeden Fall, das machen wir. Und
trinken wir einen Kaffee zusammen.
Nein, Spaß. Genau, wir trinken lieber einen Kaffee zusammen. Ich glaube, wir sind sonst vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, wenn wir live in Leipzig aufnehmen würden. Aber schreibt uns doch mal, ob ihr Lust darauf hättet, mal bei so einer Podcast-Aufnahme dabei zu sein. Vielleicht überlegen wir uns dann mal was, egal ob es jetzt im Rahmen von Leipzig, von der Buchmesse ist oder mal so. Fällt mir jetzt gerade mal so ein, oder Christian? Das wäre doch mal keine schlechte Idee.
Im Gegenteil, ich finde es tatsächlich auch für uns beide eine spannende Idee, dass wir vielleicht mal eine Folge Auge in Auge aufnehmen. Weil das merke ich, wenn manchmal Leute im Hemmet sind und Bemerkungen zum Podcast von uns beiden machen. Manche wissen eben gar nicht, dass wir ja räumlich getrennt sind. Wenn ich einfach auf Krimi-Duett Folge 11 zum Beispiel stoße, denke ich, da sitzt du und da sitzt Christian in einem Studio oder vielleicht in einem Wohnzimmer. Mikro in der Mitte und das wird aufgenommen. Aber wir sind ja einige hundert Kilometer entfernt.
So ist das. Und deswegen wäre es vielleicht wirklich mal ganz schön. Ach, vielleicht machen wir das ja zum Einjährigen vom Krimi-Duett. Dann haben wir genug Vorlauf. Das ist keine schlechte Idee, sondern sogar eine gute Idee. Christian sagt auch Daumen hoch. Und apropos einige Kilometer entfernt, das ist ja auch so ein Thema, ne? Ich sitze oben in Norddeutschland, noch nördlicher als Hamburg. Du sitzt in Berlin, da ist natürlich Leipzig, klar müssen wir auch anreisen, aber das geht ja. Frankfurt ist eben nicht mal so um die Ecke. Deshalb ist es für uns auch ein Thema und natürlich auch für alle, die jetzt sagen, ach, vielleicht fahre ich jetzt kurz entschlossen doch hin. Das klingt ja trotzdem total interessant, was ihr hier so erzählt und ich habe richtig Lust auf die Buchmesse. Macht das ruhig, aber bedenkt, die Hotelkosten, also die Übernachtungskosten sind wirklich exorbitant, ne? Also es ist wie jedes Jahr, ja, wie bei jeder Messe in Leipzig ist es ja auch nicht anders, aber Frankfurt schießt da manchmal wirklich schon den Vogel ab. Da muss man dann, also wenn man 200 Euro die Nacht bezahlt, dann ist man noch gut dabei. Und das muss man sich halt auch immer überlegen, ob das ein Investment ist, was man irgendwie tätigen möchte. Aber klar, natürlich ist es spannend. Es ist auch nochmal auch dadurch, dass ich auch den Vergleich habe zwischen Leipzig und Frankfurt. In Frankfurt sind die Stände, also einige Stände von den Verlagen auf jeden Fall auch nochmal deutlich größer. Also das ist auch nochmal eine andere Hausnummer. Präsentieren sich da auch anders. Ich war tatsächlich auch mal Backstage Backstage klingt wie bei so einem Konzert, aber in einem dieser Räume, die du eben angesprochen hast. Das war tatsächlich größer als 5 Quadratmeter. Also da gab es wirklich diverse Tische und so. Da war man überrascht. Das hat man von außen so gar nicht gesehen. Und das ist natürlich schon alles eine spannende, faszinierende Welt. Aber auch von außen sicherlich. Man muss natürlich bedenken, dass Mittwoch, Donnerstag die Fachbesuchertage sind. Das heißt, da kommt man als normale lesende Person halt auch einfach nicht rein. Aber dieses Jahr ist es so, dass die ganze Zeit Bücher verkauft werden. Das ist eine Neuerung. Sonst ging das immer erst ab den Publikumstagen. Und ich glaube, im Gegensatz zu letztem Jahr, wo die Leute erst Freitagnachmittag rein durften, also alle quasi, auch die Privatbesucher, ist es jetzt schon ab Freitagmorgen soweit. Das heißt, wenn ihr euch doch noch kurz entschlossen entscheidet, nach Frankfurt zu fahren, könnt ihr Freitag, Samstag, Sonntag diese Tage nutzen, um die Buchmesse zu besuchen. Aber jetzt lass uns mal gerne zu dem Ehrengast kommen. Es gibt ja immer einen Ehrengast auf der Buchmesse. Letztes Jahr war es Italien und in diesem Jahr sind es die Philippinen. Weshalb wir dachten, das wäre doch mal ein schöner Aufhänger, um über asiatische Kriminalliteratur zu sprechen. Wir reden hier im Podcast ja vor allem über europäische, amerikanische Autoren. Du bringst ja, Christian, ab und an schon asiatische Romane mit rein. Wenn wir jetzt zunächst mal auf die Philippinen, auf den Ehrengast der Frankfurter Buchmesse schauen, wie sieht die Krimilandschaft denn dort aus?
Also beim Gastland Philippinen habe ich selber in der Hemmet-internen Datenbank ziemlich lange gestöbert und gekramt. Und fand es, ja, im wahrsten Sinne des Wortes interessant. Ich bin auf einen einzigen Kriminalroman gestoßen, der von einem Autoren von den Philippinen tatsächlich stammt. Dessen Name ist José Dalizay. Der Roman heißt auch in der deutschen Übersetzung Last Call Manila, ist im März 2023 beim Berliner Transit Verlag erschienen. Ich weiß auch, ich habe den damals im Hemmet im Sortiment gehabt, dann irgendwann nicht mehr. Aber ich habe ihn jetzt schon wieder nachbestellt, weil mich das selber interessiert. Ich habe ihn damals nicht gelesen. Es klingt nach einer tollen, spannenden Geschichte. Er beginnt auf dem Flughafen von Manila, wo ein Sarg ankommt von einer Arbeiterin, ich glaube aus Saudi-Arabien, eine Frau von den Philippinen. Ein Freund stellt dann fest, dass irgendwas nicht stimmt und forscht dann nach. Das ist so, also kurze Wiedergabe von dem Klappentext, den ich gelesen habe. Aber es ist tatsächlich der einzige Kriminalroman, den ich gefunden habe, nicht nur bei den Lieferbahnen, so wie bei diesem Last Call Manila, sondern auch bei alten, vielleicht vergriffenen, der alle Kriterien erfüllt. Es gibt noch einen Roman aus dem Jahr 2000, zumindest was die deutsche Übersetzung angeht, von einem Autor namens William Marshall. Das Buch hieß damals Manila Bay beim Unionsverlag. Der ist aber A, nicht mehr lieferbar. Und er ist ein Autor, der lange in Asien gelebt hat, auch wohl auf den Philippinen, aber eben nicht von dort stammt. Und dann mit viel Liebe und Recherche habe ich vielleicht noch 5, 6 Romane, Kriminalromane bei uns gefunden in der Datenbank, die auch für jeden frei zugänglich ist, die das Land und die Inseln der Philippinen berühren. Aber es sind eben Autoren, Autorinnen aus anderen Ländern, wo vielleicht auch teilweise nur eine Szene dort spielt. Ne, das ist einfach meine Art der Auswahl, die zähle ich bei, was gibt es von dort nicht dazu.
Nee, das stimmt. Aber Last Call Manila klingt ja tatsächlich interessant und ich könnte mir auch vorstellen, es ist gut, dass du es nachbestellt hast und es ist auch gut, dass das noch relativ aktuell ist, ne? Das ist wirklich 23, ist ja noch nicht so lange her, dass jetzt die viel belesenen Käufer im Hemmet und auch unsere geschätzte Podcast-Hörerschaft, die sind ja auch wirklich hinterher und die wollen auch neue Impulse und so weiter, dass die schon auch nach der Frankfurter Buchmesse oder währenddessen irgendwie ins Hemmet kommen und sagen, hey, ich habe da jetzt irgendwie wieder in der Presse mitbekommen, ne, so viel über die Philippinen, was ist denn da eigentlich krimitechnisch los? Und deswegen finde ich das schon sehr, sehr gut, dass du das dann auch im Hemmet stehen hast.
Ja, das möchte ich aus eigenem Interesse, aber genau aus den Gründen, die du gerade erwähnt hast. Denn es ist tatsächlich so, egal ob es ein Land ist, wo du die Kriminalromane nicht zählen könntest, meinetwegen wie Amerika, Großbritannien, andere Länder, oder ein Land, wo ich zumindest nur einen lieferbaren Kriminalroman finde, wie jetzt Philippinen. Die Leute fragen tatsächlich, sag mal, dieses Jahr ist doch XY-Land, das Gastland der Frankfurter Buchmesse, habt ihr da Romane? Kennst du welche? Kannst du welche empfehlen? Von daher ist es auch ein Muss für mich, diesen dann da zu haben. Gerade deswegen, weil es ja quasi keine Alternative gibt.
Und wenn wir jetzt mal geografisch etwas weiter blicken, also wenn wir jetzt mal sagen, wir gucken jetzt mal in die gesamte Region Südostasiens, was gibt's denn da spannungsliteraturtechnisch zu entdecken?
Ja, ich habe da nochmal die Landkarte Südostasiens so ein bisschen mehr großgezogen. Und tatsächlich zählen ja Philippinen, Thailand, Malaysia und Vietnam so hauptsächlich dazu. Und da sieht es nicht so viel besser aus. Philippinen haben wir ja gerade schon erwähnt. Es gibt ganz viele Romane, die in Thailand spielen. Aber ich habe keinen einzigen gefunden, der von einer Autorin oder einem Autor von dort stammt. Das Gleiche gilt übrigens bei Vietnam. Auch da gibt es mehrere Romane, die dort spielen. Es gibt zum Beispiel auch eine deutsche Autorin, Nora Luttmer, die hatte 3 Romane, meine ich, die dort spielen. Die sind aber, soweit ich weiß, leider nicht mehr lieferbar. Aber wenn wir das Land Malaysia beleuchten, da gibt es eine Autorin, ich hoffe, ich spreche sie halbwegs richtig aus, die heißt Huat Eng. Und dieses Buch, auch gar nicht so alt, ist im Juli 22 beim Verlag Wunderhorn erschienen, heißt Echos der Stille. Und das beleuchtet wohl einige Zeitetappen von der britischen Kolonialzeit, die japanische Besatzung. Hauptfokus ist eben auf heute. Ja, auch da gilt, das habe ich damals nicht gelesen. Wir haben es momentan auch nicht im Dauersortiment, aber auch das habe ich mir auf meine zu bestellen Liste geschickt, weil es auch ja einfach ein Land ja präsentiert, was sonst nicht vertreten ist.
Okay, aber Christian, jetzt bin ich mir sicher, jetzt werden wir ins Schwarze treffen, jetzt wird es auch übersetzt, ne? Das ist ja auch immer so ein Thema, es gibt es sicherlich, aber wird es irgendwie auch ins Deutsche übersetzt? Das ist, denke ich mal, auch die große Krux an der Sache.
Ja, auch gerade mein Fehler gewesen in der Beantwortung deiner Fragen, weil die Frage ist ja, gibt es dort Kriminalromane? Wenn ja, erfahren wir im Normalfall ja nur davon durch eine Übersetzung, zum Beispiel ins Englische oder aber im besten Fall ins Deutsche. Und daher würde ich nie sagen, dort gibt es keine Kriminalromane oder es gibt nur diese zwei, gerade Malaysia und Philippinen erwähnten, sondern ich kann immer nur danach gehen, zumindest so in unseren Podcast-Folgen, was kann ich greifen, was kann ich bestellen, was habe ich vielleicht sowieso im Laden, sollte man immer dabei bedenken.
Genau, und was kann ich auch lesen, ne? Weil wir sprechen die Sprachen der Länder nicht und da hört es dann ja leider für uns auch schon auf. Aber umso spannender, da jetzt auch zu hören, die beiden waren mir jetzt zum Beispiel auch noch nicht bekannt, die du jetzt vorgeschlagen und hier präsentiert hast. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Wenn man den Radius jetzt noch mehr erweitert, ja, welche Empfehlung hast du denn aus Ostasien für uns? Und ich denke mal, da wird es schon ein bisschen mehr geben.
Ja. Also es ist tatsächlich so, das hat nichts mit dieser Thematik in der jetzigen Podcast-Folge zu tun. In den letzten Jahren hat sich bei mir persönlich wirklich ein Interesse für asiatische Kriminalliteratur ergeben, rausgefiltert. Ich habe gemerkt, dass so in den letzten 10 Jahren mehr von dort ins Englische übersetzt wird. Das habe ich in unserer ganz ordentlichen englischsprachigen Abteilung gesehen. Habe oft gedacht, Mensch, wenn mein Englisch besser wäre, das ist es leider nicht, würde ich das gern lesen. Und dann begannen einige deutsche Verlage auch mal was ins Deutsche zu übersetzen. Und ja, Hauptaugenmerk ist, glaube ich, von der Reihenfolge, auch wenn das nicht entscheidend ist, tatsächlich Japan. Dann würde ich Südkorea sehen und was weiter weg China. Das sind so die drei, ja, vielleicht auch großen Namen, die mir dazu einfallen. Bei China ist es tatsächlich so, dass wenig von dort kommt. Es gibt, wohlgemerkt, ich spreche immer von den lieferbaren Büchern, es gibt einen Autoren, der dort auch lebt. Auch das ist ja die Besonderheit, Zhu Haohui. Und der hat eine Trilogie geschrieben. Der erste Band heißt Der Hauptmann und der Mörder. Alle drei Bände sind lieferbar. Sie spielen auch im China heute. Etwas, was ich total reizvoll fand. Es wird sehr viel Polizeiarbeit beschrieben. Es sind eher, würde ich sagen, herkömmliche Kriminalromane. Verbrechen geschieht, Polizei klärt auf. Aber so die Nebentöne, wie ermittelt wird, wie viel Augenmerk auf modernen Ermittlungsmethoden ist, das hat mich schon beeindruckt. Ja, und das nächste, was ich halt ganz wichtig finde, vom Land her zu erwähnen, ist Südkorea. Da ist es so, dass ich vermute, dass das in den letzten Jahren hier ein bisschen zugenommen hat, dass Bücher, Kriminalromane übersetzt werden, liegt am Erfolg des südkoreanischen Films. Also selbst ich als kaum Kinogänger und nicht groß Filme-Seriengucker weiß, wie prominent Filme-Serien aus Südkorea hier sind, verschiedene Genres betreffend, aber auch dieses Genre, Krimi, Spannung, wie auch immer aussehend. Und ich könnte mir vorstellen, dass deutsche Verlage dadurch ein bisschen offener sind, ein bisschen auch mal, ja, vielleicht, ja, sich mehr trauen, etwas auszuprobieren. Es sind meistens, das ist mir aufgefallen bei den deutschen Übersetzungen, bei den Sachen, die hier zu finden sind, eigenständige Romane. Ja, man könnte ja auch denken, dass dort Autoren, Autorinnen mit 5, 6 Büchern, die zu einer Serie gehören. Das habe ich aber so nicht gefunden. Ja, so sind es eigentlich alles Einzelromane und 2, 3 kann ich gerne ganz kurz anreißen. Es gibt einen Autoren von dort, Unsu Kim. 2 Bücher von ihm waren sogar übersetzt. Lieferbar ist leider nur noch Die Plotter. Und das ist ein Roman, der Südkorea beschreibt, allerdings fiktiv, weil es gibt eine Staatsform, die Regimegegner tötet und zwar mit Auftragskillern, würden wir hier sagen. Und einer von denen erfährt dann, dass er, weil er einen Auftrag nicht so ausgeführt hat, selber auf der Abschussliste steht. Na, und dann beginnt eine ganz klassische Abwendung vom System und auch von Flucht. Und dann gibt es noch einen sehr ungewöhnlichen Roman vom Inhalt her. Dir wird ein, ich glaube, ungefähr 70 Jahre alter ehemaliger Serienmörder vorgestellt. der vollkommen ruhig, friedlich in einer Siedlung lebt, auf sein Leben zurückschaut, der auch an bestimmten Anzeichen merkt, dass er dement wird. Und ich glaube, es ist eine Nichte von ihm, zumindest eine junge Frau, erzählt ihm Sachen und er bemerkt, dass scheinbar ein Serienmörder hinter ihr her ist. Und dann nutzt er all sein Wissen von seinen eigenen Taten, um, bevor die Demenz immer größer, immer mehr wird, um diesen Serienmörder zu finden und zur Strecke zu bringen. Das, genauso wie, manche wissen das, ein von mir sehr geschätzter Roman, Frau mit Messer, von der Autorin Byeong Mo-gu, vor ein paar Jahren bei Ullstein erschienen. Da ist die Hauptfigur tatsächlich eine Auftragsmörderin, die weiß, dass sie altersbedingt bald in Rente gehen wird und sich mit dem Thema Alter und Status Frau in Südkorea auseinandersetzt. Das klingt schräg, das weiß ich. Das finden auch manche nach Lesen immer noch schräg. Ich finde es beeindruckend, wie Kriminalliteratur aus Südostasien, aus den einzelnen Ländern, wie viel Mut dort ist, gesellschaftlich relevante Themen mit teilweise schrägen bis hin für unsere westlichen Ohren absurd klingenden Plots dahin zu bringen. Und ja, das ist wie ganz oft im Leben, ganz oft wie bei Literatur natürlich Geschmackssache, aber mein Geschmack, wie du vielleicht merkst, wie andere Zuhörende merken und viele Leute, die ins Hammett kommen, wissen, ich kann man damit wirklich begeistern. Egal ist, ob es das ist oder auch Sachen Japan betreffend. Das ist sicherlich das Land, was hier, ich glaube, auch im Englischsprachigen am meisten wahrzunehmen ist. Es wird einfach am meisten übersetzt. Sehr gut finde ich auch, viele frühere japanische Kriminalromane wurden aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Ich habe dann irgendwann mal nachgefragt. Damals hieß es noch, es gibt nicht so viele Übersetzerinnen und Übersetzer aus dem Japanischen. Andere Ehrliche haben gesagt, naja, es ist deutlich teurer. Das finde ich ein schönes Schmankerl, so wie man mit Ehrlichkeit umgeht. Aber daran hat sich einiges geändert. Fast alles, was heute aus Japan kommt, wird auch aus dem Japanischen übersetzt. Ich glaube tatsächlich auch, das gehört da, finde ich, rein, die japanische Literatur hat hier auch nochmal einen, ja, warum auch immer, vermutlich höheren Stellenwert. Also Leute wie Haruki Murakami oder andere Autoren, Autorinnen gelten ja schon als Stars. Und dann kannst du das, ja, ein bisschen despektierlich gesagt, dann kannst du den Rattenschwanz-Krimis sicherlich auch einfacher präsentieren, verkaufen. Ne? Und Japan, ja, da könnte ich eine eigene Seite mitfüllen. Was mir aufgefallen ist nochmal, so beim selber Eintauchen in dieses Land, was Kriminalliteratur angeht, wie vielfältig es ist. Das können wir durchaus mit der Geschichte der deutschen, der europäischen, was weiß ich, der amerikanischen Kriminalliteratur vergleichen. Du kannst Romane aus den 1910er Jahren sind vom Erscheinungsdatum. Du kannst dir fast aussuchen, ob du einen sehr polizeiermittlungslastigen Kriminalroman wie von Hideo Yokoyama lesen möchtest, ob du einzelstehende Werke, die so unterschiedlich sind, wie die vier Bücher von Fuminori Nakamura. Bei einem Roman beispielsweise begleitest du einen Taschendieb, der irgendwann etwas sehr Eigenartiges bei seiner Diebestour erlebt. Die Maske ist fast so ein alttestamentarisch daherkommender Roman um das Böse im Menschen. Da kannst du wirklich wählen. Und ich versuche einfach mal ganz fix ein paar Namen kurz zu erwähnen, die ich wichtig finde. Ich glaube, seit den 80er Jahren gibt es tatsächlich schon in Übersetzungen, früher Goldmann Verlag, später Unions Verlag, die große japanische Autorin Masako Togawa. Der Hauptschlüssel gilt bei vielen so als ihr großes Werk. Einzelstehende Romane, immer Geschichte und Rolle der Frau im Japan. Das finde ich sehr spannend, weil es so speziell ist und, glaube ich, aber auch hier verständlicherweise viele Leserinnen und Leser interessiert. Dann ganz modern gibt es noch Kotaro Isaka. Den kennen viele, manche vielleicht von Kinofilmen. Im Abspann wird er als Autor erwähnt. Bullet Train wurde vor einigen Jahren mit großer Besetzung verfilmt. Drei Romane gibt es jetzt, glaube ich, von ihm. Ich habe zwei davon gelesen. Und sie sind schräg überdreht. Da, wo normalerweise ein Mörder ausreicht, sind es bei Kotaro Isaka 5 oder 7 der speziellsten Mörder überhaupt, die dann auch noch komische Tiernamen haben. aber da lebt seine Literatur auch von. Manche begeistert, ich finde sie zumindest lesenswert. Manche, weil der Roman hat es tatsächlich auch auf die feinen Belletristiktische damals geschafft, vor ein paar Jahren. Die Autorin Asako Yuzuki hat einen Roman namens Butter geschrieben, also wie der Brotaufstrich. Und da begleitest du eine Journalistin, die hinter der Geschichte, der Lebensgeschichte einer Mehrfachmörderin, die im Gefängnis sitzt, hinterher ist. Und mit viel Mühe, Briefkontakt, erhält sie auch die Erlaubnis, die zu besuchen. Bedingung ist, es wird nicht über ihre Taten gesprochen, sondern nur über das Essen und Rezepte. Und was sich daraus entwickelt, wohlgemerkt alles ja im Besuchsraum eines Gefängnisses. Das ist schon mehr als eigenwillig, aber auch höchst lesenswert. Vielleicht kann man an diesem kurzen Abriss sehen, wie vielfältig Kriminalliteratur aus Japan ist. Einige habe ich sicherlich auch vergessen.
Da hast du jetzt aber wirklich viel Inspiration auch mir gegeben, tatsächlich mal tiefer oder überhaupt in dieses Thema, in dieses weite Feld der in diesem Fall jetzt vor allem ost- und südostasiatischen Kriminalliteratur einzusteigen. Finde ich sehr, sehr interessant. Wie du sagst, da könnten wir wahrscheinlich eine eigene Folge zum Beispiel nur über Japan machen. Kommen wir nun zu unserer Rubrik Neuerscheinung. Über 200 neue Krimis, Thriller und Romane, die sich auch ins Feld der Spannung einordnen lassen, sind für den Oktober angekündigt. Es ist, glaube ich, ein bisschen weniger als im September, aber immer noch ziemlich viel. Und einiges wird ganz schön für Furore sorgen. Eine klare Nummer 1 der Bestsellerliste wird kurz nach der Buchmesse sicherlich Der Nachbar von Sebastian Fitzig sein. Aber auch international kommt etwas Großes, zum Beispiel Schattennummer vom mittlerweile 88-jährigen Thomas Pynchon. Worauf freust du dich denn am meisten? Oder Christian, sag erstmal, wie schätzt du den Monat Oktober ein?
Also ziemlich genauso wie du, ist ein extrem starker Monat, was die Anzahl der Bücher angeht. Aber genau wie im September, es sind wirklich große Namen, national wie international. Bei der Bestsellerliste bin ich mal gespannt, dass Sebastian Fitzek 1 und 2 berühren wird, ist jetzt schon klar. Aber was man nicht vergessen darf, ist ja, dass im September der neue Dan Brown, Secret of Secrets, erschienen ist. Und ich bin mal gespannt, wie die beiden sich um Platz 1, so wird es sicherlich sein, auf der Spiegel-Bestsellerliste, wie die das untereinander ausmachen. Nochmal einmal zurückgehend, also September, Oktober, ganz klassisch, Frankfurter Buchmesse, das Vorfeld, das ist eh immer die stärkste Zeit. Was dieses Jahr, glaube ich, besonders ist, ist ja, dass so große Namen wie Elizabeth George, Ian Rankin, Dan Brown, Sebastian Fitzek, wirklich noch ein paar andere, die ich jetzt alle gar nicht richtig nennen kann, im September und Oktober erscheinen. Und das hast du eben nicht jeden Herbst vor der Frankfurter Buchmesse. Also das ist schon ein goldener Herbst. Und bei den Oktober-Novitäten, Neuheiten, habe ich mir 3 rausgesucht, wie so oft ein bisschen unterschiedlich, aber ich bin bei allen dreien wahrlich gespannt. Und zwar Andreas Pflüger, werden einige kennen, deutscher Autor, hatte eine Trilogie, hat mehrere eigenständige Romane schon geschrieben. Und von ihm wird bei Suhrkamp Kälter erscheinen. Laut Klappentext, viel mehr habe ich ja auch noch nicht, ist es wieder ein Agenten-Spionage-Politik-Thriller. Da bin ich wirklich gespannt, weil mich der Vorgängerroman, dessen Namen ich jetzt peinlicherweise vergessen habe, aber er steht ja dann in den Shownotes, begeistert hat und nicht nur mich, sondern viele andere.
Ja, meine erste Neuerscheinung, auf die ich mich sehr freue, ist 17 Years Later von J.P. Pomare. Das ist ein Autor, der aus Neuseeland kommt und in Australien lebt und dort auch sehr erfolgreich ist, aber bei uns noch gar nicht so bekannt. Das kann daran liegen, dass dies der erste Roman von ihm ist, der auf Deutsch erscheint. Auf Englisch kam der sowohl bei den Lesern als auch bei den Kritikern sehr gut an. Der Autor hat auch schon diverse Preise abgeräumt. Nun kommt also 17 Years Later auf Deutsch am 31. Oktober bei Lübbe heraus. Und die Story finde ich tatsächlich sehr interessant, weil dann natürlich ein Mord an einer reichen Familie eine Rolle spielt, nämlich an der wohlhabenden Familie Primrose. Es spielt in Neuseeland tatsächlich, auch ein Setting, von dem ich krimitechnisch noch gar nicht so viel gelesen habe. Ihr Hauskoch wurde verurteilt und gilt als skrupelloser Killer. Doch der Gefängnispsychologe Phillips glaubt an seine Unschuld und will mithilfe der True Crime Podcasterin Sloan herausfinden, was halt wirklich passiert ist damals. Und natürlich geraten die beide in Gefahr. Und das finde ich eine sehr, sehr vielversprechende Geschichte. Und das Setting reizt mich auch sehr, muss ich sagen. Weil aus Neuseeland habe ich wirklich schon lange nichts gelesen. Was ist denn deine zweite Neuerscheinung, auf die du dich freust?
Das ist die amerikanische Autorin Felicity McLean. Der deutsche Romantitel ist Red wie Rot. Und ich bin deswegen so gespannt drauf. Ich habe vor 3, vielleicht 4 Jahren von ihr den Vorgängerroman eigenständig, keine Serie, namens Cordy gelesen. Der war für die, wie soll ich sagen, für das, was der Polar Verlag sonst ein bisschen härterer, ein bisschen düsterer Noir-Kriminalliteratur rausbringt, war das eher ein Familienroman. Vielleicht hat er mir deswegen auch so gut gefallen, um vermeintlich vermisste Menschen und wie gesagt eine Familiengeschichte. Aber der Roman hat mich schon berührt, deswegen bin ich auf diesen jetzt sehr gespannt. Unter anderem auch deswegen, das ist mir aufgefallen, als ich ihn mir ausgesucht habe, weil Felicity McLean ist eine der wenigen Autorinnen beim Polar Verlag. Es sind dort meist männliche Autoren und ja, ich bin ja immer für einfach nur gute Kriminalromane offen und deswegen interessiert mich der dann vielleicht doppelt.
Sehr gut. Meine zweite Neuheit, auf die ich mich sehr freue, ist Ohne ein letztes Wort von Harlan Coben, ja, und Reese Witherspoon. Der Autor Harlan Coben ist ja ein alter Bekannter, über den haben wir nämlich erst kürzlich in Folge 13 ausführlich gesprochen. Und sein Buch In tiefster Nacht, das ist ja auch noch gar nicht so lange draußen. Jetzt kommt aber schon wieder was Neues und zwar am 15. Oktober bei Goldman erscheint dieser Thriller. Und der hat sich jetzt, also Harlan Coben hat sich jetzt mit Reese Witherspoon zusammengetan. Die ist als Schauspielerin bekannt und bekam für Walk the Line, übrigens ein sehr empfehlenswerter Film über Johnny Cash, den Oscar und machte sich aber in den letzten Jahren auch als Produzentin einen Namen. Zum Beispiel mit der ebenfalls sehr empfehlenswerten Serie Big Little Lies. Es würde mich also nicht wundern, wenn dieses gemeinsame Werk auch von ihr produziert verfilmt werden würde. Vielleicht ja sogar mit ihr selbst in der Hauptrolle, wer weiß. Das ist in jedem Fall eine sehr prominente Kombi, die interessant sein könnte und die Story ist auch nicht übel. Es geht um Maggie, die eine brillante Chirurgin der Army ist, aber nach schweren Schicksalsschlägen ihre Zulassung verliert. Ein Angebot eines früheren Kollegen führt sie dann in die Welt der Superreichen. Diskrete Eingriffe für einflussreiche Klienten auf einem abgeschotteten Luxusanwesen, das ist jetzt ihr Alltag. Doch als ihr geheimnisvoller Patient plötzlich verschwindet, wird Maggie Teil einer Verschwörung, die bis natürlich in ihre eigene Vergangenheit reicht.
Ja, dann komme ich zu meinem dritten Buch vom Oktober, wo ich mich, bin vollkommen ehrlich, für meine Verhältnisse diebisch drauf freue. Und zwar wird es von dem Menschen, vielleicht ist es auch eine Gruppe, es ist ein geschlossenes Pseudonym, selbst in Japan weiß keiner, wer das wirklich ist, namens Uketsu, wird der zweite Romantitel Das seltsame Haus erscheinen. Seltsame Bilder war der erste Roman vor gut einem Jahr, der mich begeistert, fasziniert hat, der zumindest auch wirklich Aufmerksamkeit in Deutschland bekommen hat, im englischen Sprachraum auch. Und da bin ich deswegen sehr gespannt drauf, weil Uketsu ist so ein bisschen Kunst, ein bisschen Musik. Man kann Videoschnipsel auf YouTube sich angucken. Gut, Pseudonym wissen viele, bin ich nicht so ein Freund von, aber kann jeder so halten, wie er will. Aber in Das seltsame Haus geht es tatsächlich wieder mit Zeichnungen, so wie auch schon bei Seltsame Bilder, um den Grundriss eines Hauses, wo, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man den Grundrissplan des Hauses zugrunde legt, dann fehlt etwas im Haus, was einfach nicht da ist. Und das ist ja ein altes Motiv, dass es irgendwo einen Raum gibt, der durch kein Zimmer zu begehen ist. Es gibt ja so Safe Rooms in Villen reicher Menschen, wo sie ihre Kriminalromane, Schmuckstücke, was weiß ich, sicher schützen wollen. Hier scheint es andersrum zu sein. Ich bin jedenfalls für meine Verhältnisse wirklich mega gespannt auf diesen Roman. Wird bei Bastei Lübbe tatsächlich erst am 31.10. erscheinen. Der Verlag gibt auch vorher leider nichts zu lesen raus. Vermutlich werde ich an diesem Tag, falls ich arbeiten müsste, eine Erkältung vortäuschen. Das tue ich sehr selten und mich zu Hause einmummeln und lesen und mich des Lebens freuen. Ich bin da einfach super gespannt drauf, weil es schon in dem Vorgängerroman Seltsame Bilder ein ganz ungewöhnliches Prozedere war. Der Roman hätte nicht ohne die beiliegenden Zeichnungen funktioniert und die Zeichnungen hätten nicht ohne den Text funktioniert. das passt ja zu unserem Vorgängerthema. Asiatische Literatur ist auf alle Fälle anders als das, was wir hier so gewohnt sind. Für mich wird das ein Feiertag, wie für andere Geburtstag oder Gefängnisentlassung.
Oh, das klingt jetzt aber wirklich gut, muss ich sagen. Muss man den Vorgänger gelesen haben?
Es sind zwei komplett eigenständige Romane. Das weiß ich von Leuten, die es auf Englisch schon gelesen haben. Da ist es seit 10 Wochen etwa draußen. Auch das wissen ja einige. Das kommt mir nur zugute als nicht der größte Serienfan der Welt.
Oh Christian, das wusste ich noch gar nicht.
Uketsu, wer immer das ist, soll gerne 9 eigenständige Romane schreiben.
Sehr gut. Aber das muss ich auch nochmal sagen. Ich erinnere mich, dass du das in einer der Frühfolgen vom Krimi-Duett vorgeschlagen hast und dass das auch auf der Leipziger Buchmesse relativ frisch draußen war. Das heißt, das ist ja jetzt auch eine ganz schöne Taktung, ne, dass jetzt nach einem halben Jahr schon der Neuroman kommt. Kannst du dir das erklären? War der erste so erfolgreich oder warum ist das so?
Also in Japan war das tatsächlich eine Sensation, weil das war ja damals ein Debüt, der erste Roman. Und auch für Japan untypisch. Ich habe wirklich alles, was ich lesen konnte, auch über die Geschichte des Romans gelesen und dieses Pseudonym Uketsu. Es war auch und vor allen Dingen bei der ganz jungen Generation ein Riesenverkaufserfolg, weil er eine ganz neue, er, sie, es, ich weiß es ja nicht, Uketsu etwas ganz Neues gemacht hat, was vor allen Dingen junge Leute angesprochen hat. Dazu kommt, dass dieses Uketsu-Pseudonym auch Mangas veröffentlicht. Dadurch hast du in Japan natürlich nochmal ein Renommee und ein Standing bei der hauptsächlich jungen Generation. Vielleicht hat es deswegen besonders gut funktioniert. Das ist so ein bisschen die Erfolgsgeschichte. Im Englischen auch ein Erfolg. Ich glaube eben auch, dass, klar, die konnten natürlich prima auch damit werben, ne, dass Zeichnungen im Buch eine wichtige Rolle spielen. Das ist ja schon mal eine Ausnahme. Ohne dass es jetzt ein klassischer Rätselkrimi ist. Denn darum ging es bei Seltsame Bilder eigentlich nicht, sondern es war eben die Zusammenfügung von Zeichnung und Text.
Faszinierend. Okay, meine dritte Neuerscheinung ist Das Internat von Hannah Ritchell. Und ich lese gerade Das Wochenende, witzigerweise von der Autorin, und das gefällt mir gut bislang. Die Geschichte von Das Internat spricht mich aber noch einen Ticken mehr an. Es geht darum, dass nach einer Halloween-Party in den Wäldern von Thorncombe ein Mädchen tot aufgefunden wird, im weißen Kleid mit Vogelmaske und rätselhaften Zeichen auf der Haut. Detective Ben Chase übernimmt den Fall, der bald unheimlich nah an sein eigenes Leben rückt. Das Opfer stammt nämlich vom Internat seiner Tochter, an dem auch seine Ex-Frau arbeitet. Während die Ermittlungen fortschreiten, wächst die Gefahr für seine Familie und klar, niemand ist sicher, solange der Killer frei ist. Und ich liebe ja so düstere akademische Settings, das ist ja auch perfekt für den Herbst und deshalb freue ich mich da sehr drauf. Ich habe auch die Hoffnung, dass das richtig gut werden wird, weil es, da habe ich natürlich wieder geguckt, wie ist das englischsprachige Original bewertet worden, auch wenn natürlich Bewertungen nicht immer was aussagen. Christian, wir wissen es beide, wir haben irgendwie Lieblingsbücher, die bei Amazon oder sonst wo Goodreads nur eine 3,5 oder so haben, so kann es manchmal auch sein. Aber es ist schon manchmal ein Indikator und das hat wirklich auch sehr, sehr, sehr gute Bewertungen und deshalb in dieser Kombination ist das für mich sehr vielversprechend. Es erscheint am 14. Oktober als Paperback bei Rowohlt Polaris und das E-Book ist aber schon draußen. Ein spannungsreicher Monat im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir immer so schön sagen. In 2 Wochen sind wir wieder da mit unserer Rubrik 2 Stimmen, ein Buch. Diesmal mit Die stumme Patientin von Alex Michaelidis. Falls ihr Lust habt mitzulesen, teilt doch gern euren Leseeindruck mit uns per Mail oder auf dem kurzen Weg über Instagram bis zum 19. Oktober. Und nun wagen wir den Ausblick in den November. Diesmal war Christian dran, 3 Bücher auszuwählen. Welche sind es denn geworden?
Ja, hat mir großen Spaß gemacht, aus der Flut 3 Bücher auszusuchen. Beginnen möchte ich als Vorschlag natürlich mit Regina Nössler. Titel wird sein Ein widerliches kleines Gefühl. Am 5.10. beim Konkursbuchverlag erschienen. Regina Nössler schreibt fast nur eigenständige Romane. Es gibt eine Ausnahme. Es sind leise psychologische Spannungsromane mit extrem tollen Beschreibungen von meist gewöhnlich daherkommenden Menschen und für mich wird das ein Highlight sein und ja, gucken wir mal, wie die Zuhörerschaft entscheidet. Als zweites wähle ich aus Christopher Petersen. Der Roman ist am 8. Oktober beim Kamper Verlag erschienen, Titel 7 Gräber für den Winter. Das ist das erste, was man von diesem Autoren auf Deutsch lesen kann, aber das ist einfach Bauchgefühl plus Qualität vom Kamper Verlag. Und viel mehr kann ich da gar nicht zu sagen, aber ich finde es spannend, vielleicht ja die Zuhörerschaft auch, ab und zu was wirklich Neues zu entdecken. Und sicherlich auch mehr als nur interessant von der Autorin Kate van der Borg wird der Titel sein, Wenn die Masken fallen, ist am 10.09. erschienen beim Goldmann Verlag. Da geht es um Manipulation, Einflussnahme, ich glaube, es ist ein College und das fand ich einfach so schön, angenehm, old school, trotzdem modern klingt. Der Verlag wirbt, glaube ich, auch mit dem Slogan für die Fans von Donna Tartt, die geheime Geschichte. Und da haben sich doch ein paar Synapsen bei mir bewegt, weil das ist schon so ein in puncto Möker vergangener Zeiten ein starker Titel gewesen. Und deswegen habe ich diese drei ausgesucht und eigentlich war mein einziges Begehr, ein bisschen Unterschiedlichkeit in den Raum zu werfen für das Auswahlverfahren der verehrten Hörerschaft.
Oh, das ist aber eine tolle Auswahl. Also ich glaube, egal was es wird, das wird sehr, sehr gut. Ich freue mich natürlich besonders über deine letzte Option. Das war ja eine meiner drei Most Wanted Neuerscheinungen im September. Und das möchte ich natürlich auch unbedingt lesen. Aber ich möchte euch hier nicht beeinflussen. Ich hebe gerade die Hände. Bitte wählt und stimmt für das, auf das ihr am meisten Lust habt. Wie gesagt, ich glaube, das wird so oder so ein interessanter Read. Die Folge wird am 19. November erscheinen und ihr könnt bis 18. Oktober abstimmen auf Instagram, Spotify, bei der Folge ganz nach unten scrollen oder aber natürlich ganz klassisch via E-Mail an hallo@krimi-duett.de. Alle diese Bücher, Infos und Daten findet ihr auch in den Shownotes zum Nachlesen. Sucht ihr eine Empfehlung für jemanden, habt konstruktives Feedback, Fragen jeglicher Art oder Themenwünsche, schreibt uns. Wenn ihr jetzt in dieser Folge so viel Inspiration bekommen habt, dass ihr dringend einen neuen Krimi kaufen wollt, könnt ihr das bei Christian im Hemmet machen, live und in Farbe in der Friesenstraße oder aber auch online. Auf der Hemmet-Website findet ihr auch alle Bücher, über die wir in der jeweiligen Podcast-Folge sprechen. Und wenn ihr noch mehr Lesetipps haben möchtet und euch Einblicke ins Autorinnenleben interessieren, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Ihr findet mich unter Caroline Autorin. Und ich freue mich wirklich über jeden einzelnen von euch. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen, Bewerten, Schreiben, Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich sage auch Tschüss an alle. Musik